Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Dieses Lied ist ein perfekter Eingang für die Predigt. An sich ist der Tag ein perfekter Tag für das Predigtthema. Warum? In 2 Wochen ist was? Muttertag. Für alle die, die eine Mutter haben, da ist Muttertag, denkt dran. Also, da sagen wir wem Danke? Den Müttern. Heute haben wir 3 Sachen gesehen, wo wir Leute Danke sagen. Die kleinen Kids waren auf Schatzsuche, die anderen haben Stöcke hin und her getragen und die anderen waren bei Everyman. Letzte Woche haben wir berichtet von einem Arbeitsansatz, wo 40 Leute hier in der Gemeinde unterwegs waren und zusammen das Haus mal kurz wieder auf Vordermann gebracht haben. So viel Gutes. So viel Gutes. Und das ist alles Einsatz für Jesus. Das ist alles Einsatz für ihn und sein Reich. Und da steckt so viel Gutes drin. Dadurch erreicht das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus, einfach Menschen. Mal die Kinder, mal die Erwachsenen. Und ich würde einfach gerne mal, dass wir selber in uns gehen für eine halbe Sekunde und nachdenken, was steckt da alles Gutes drin? Ja? Und damit ich das ein bisschen provoziere, mache ich Folgendes. Alessia, du warst gerade hier vorne, hast berichtet, dass du bei der Natascha warst. Ich möchte, dass du jetzt einfach kurz in dich gehst, brauchst du nicht laut sagen. Aber du zählst einfach mal auf, was glaubst du, was hast du damit Gutes getan? Und die anderen gucken nicht auf die Alessia, sondern gucken in ihr eigenes Leben, gucken zurück und sagen, Mensch, was habe ich Gutes getan in diesem Dienst für Jesus? Mach das mal für einen Augenblick. Und ich bin mir sicher, dass da Gutes bei rauskam. Aber ich bin mir auch genauso sicher, dass das Mühe kostet. Ich bin mir unwahrscheinlich sicher, dass das ein Einsatz kostet, eine Dienstbereitschaft kostet, dass das Geduld kostet, dass das Zurückstecken kostet. Es geht nicht um mich, sondern ich möchte dem anderen damit Gutes tun. Ich bin mir sicher, dass manchmal einer auch an den Rand seiner Tragfähigkeit kommt, wo er das noch überhaupt liefern, abgeben kann und möchte, aber sich dennoch entscheidet und sagt, für Jesus möchte ich das tun. Ist ja nicht immer ganz einfach, sage ich mal jetzt. Christine ist raus mit den Kindern, manchmal kommt sie wieder und sagt, boah, heute waren die so lebendig. Ist auch schön, wenn sie lebendig sind, aber wenn du Programm vermitteln willst, ist das eine Anstrengung. Aber wir dürfen uns sicher sein, dass Gott es sieht. Gott sieht deinen Einsatz. Gott weiß, was es dich kostet. Am Freitag war Everyman. Grüße an alle Männer, die sich bereit erklärt haben, die Bibelverse auswendig zu lernen. Grüße an alle Männer, die sich bereit erklärt haben, neue Verantwortung besser zu leben. Ein besserer Ehemann zu sein, besser auf die Kinder Acht zu geben, wirklich die Verantwortung zu übernehmen, im Glauben, im geistlichen Glauben, die Familie anzuleiten. Das kostet Einsatz. Ich kenne meine Gruppe und ich weiß, wie wir strugglen, wie wir damit kämpfen, Bibelverse auswendig zu lernen. Aber es lohnt sich. Martin, lohnt sich's? Ja, lohnt sich. Silvia ist gestorben. Wer von euch hat mit ihr gesprochen und ihr zugehört, was sie in Afrika erlebt hat als Missionar mit ihrem Mann? Haben welche zugehört mal bei der Silvia? Ja, bei ihm die Hände. Müsst ihr unbedingt machen. Redet mit alten Leuten, lasst euch erzählen, was sie gemacht haben im Glaubensleben. Die Silvia war mit ihrem Mann unterwegs und damals in Afrika, nicht heute, wo du Handy hast, damals. Mal gab es kein Geld, mal weiß man nicht, ob das Krankenhaus nah genug ist, mal weiß man nicht, ob man überfallen wird, mal weiß man gar nicht, ob man nach Hause telefonieren kann, weil man irgendwo sitzt. Das alles war für sie dabei und doch ist sie gegangen, samt Familie. Sie ist gegangen. Und Gott sieht es. Sie hat alles hier stehen lassen und gesagt, wir gehen als Missionare nach Afrika, wir machen das. Frage, hat sich das gelohnt? Hat sich das gelohnt, dass sie nach Afrika gegangen ist? Hat sich das gelohnt, was du kurz vorhin vor deinem inneren Auge abfahren lassen hast, dein Einsatz für Jesus? Hat er sich gelohnt? Was denkt ihr? Ganz leises Ja von der Katharina. Ja, ich würde sagen ja. Also dafür sind wir da. Wir sollen doch Gottes Reich bauen. Dein Mund, deine Hände, deine Füße, deine Gedanken, deine Augen erreichen in Jesu Namen die Menschen. Niemand sonst. Jesus hat entschieden, durch uns will er sein Reich bauen. Dass er das Gelingen schenkt und dass er die Gelegenheit schenkt, ist keine Frage. Aber diese Kontakte, dieses Sprechen, dieses Liebe spüren lassen, dieses Diakonie, dieses Helfen, das Erleben, das geht durch deine Hände, durch deinen Mund, durch deine Augen der Liebe geht das, durch deine Zeit, durch deine Einsatzbereitschaft. Natürlich hat es sich gelohnt. Und ich möchte heute wirklich von ganzem Herzen jeden Einzelnen von euch Danke sagen. Guck mal, da waren Mitarbeiter dabei, die haben sich Zeit genommen, haben eine Schatzsuche vorbereitet. Irgendwie am Freitag waren die Jungs und Mädels da, haben Hotdogs gemacht. Letzte Woche haben viele mit der Bohrmaschine und Schweiß im Gesicht irgendwas gemacht und Fenster geputzt und alles geschrubbt und getan. Ich möchte euch Danke sagen dafür, dass ihr das tut. Ihr baut damit Reich Gottes und ich möchte euch einladen zu sagen, bleib dran, lass nicht los. Da bist du am richtigen Platz, mach weiter, mehr noch, mach mehr weiter. Die Welt braucht das. Die Welt braucht dich. Ich würde mich freuen. Vorhin haben wir uns Gedanken gemacht über uns selber. Jetzt lade ich euch ein. Ihr braucht das nicht laut machen. Aber für Gott. Wir beten leise. Einfach leise. Und wir schauen um uns herum. Und staunt mal, wer in der Gemeinde alles etwas tut für das Reich Gottes. Und seid dankbar, dass er es macht, sonst gäbe es keine Kinderstunde. Und wenn ihr nicht Geld geben würdet, wäre hier der Strom aus. Und wenn hier nicht irgendjemand nachher Kaffee gemacht hätte, würdet ihr nicht nachher und Keksle. Irgendjemand hat das gemacht. Die Musiker, die Techniker, der Johannes hier als Moderator. Sagt mal Danke dafür. Staunt mal, wie oft ihr Danke sagen dürft. Wir beten leise. Amen. Ich möchte einfach euch einladen, dass ihr ins Schwärmen kommt und nicht in das schwäbische Jammern. Das sind so viele gute Helferleins. Klein und groß. Peter, ihr seid nicht da. Janina, ihr habt hier vorhin gesprochen. Grandios. Ihr könnt so umarmen dafür, die Kleinen. Super gemacht. Ja? Sie stehen ein für das, was sie mit Gott erleben. Das ist doch super. Und ich möchte heute den Tag einfach nutzen, euch zuzurufen, bleib dran. Bleib dran, lass dich nicht ablenken von nichts auf der Welt. Und wie möchte ich das tun? Einmal von 52 Predigten im Jahr anders. Okay? Sonst würden wir zuallererst die Bibel aufschlagen. Mache ich gerne, wisst ihr selber. Heute nicht. Das ist ein bisschen verpixelt. Heute möchte ich euch von William Carey erzählen. Und William Carey, der hat gelebt, seht ihr da, 1761 geboren, das ist ein bisschen lange her. Aber diese Person hat etwas erlebt mit Gott. Und das möchte ich euch rüberbringen. Und ich möchte heute mich auch einzig und allein nur darauf beschränken, dass ich über die Dinge rede, wo er Gutes gemacht hat. Weil es ist ganz leicht, immer zu sagen, das hat er falsch gemacht und das hat er falsch gemacht und überhaupt, ich würde das so nie machen. Möchte ich nicht. Ich möchte heute ganz explizit darüber reden, wie Gott ihn gepackt hat, erfasst hat in jungen Jahren und was er gemacht hat daraus. Und ich wünsche mir so sehr, dass jeder von uns hier ein Stück seiner eigenen Lebensabschnitte im Lebensabschnitt von William Carey wieder sieht. Und dass ihr dann sagt, wow, vor 400 Jahren war das wohl genau gleich. Wow, dann ist unser Gott der gleiche. Wow, dann habe ich einen Versorgergott und ey, ich bleib dran. Ich lass nicht los. Das wäre mein größter Wunsch, wenn wir heute alle so hier rausgehen. Ich stelle euch ein bisschen William Carey vor. Jetzt kann man natürlich ganze Biografien über ihn lesen, das schaffen wir heute nicht. Wir gehen an ein paar so Lebensabschnitten vorbei. Kindheit. Er ist geboren worden in England, 1971, wurde in Summe 73 Jahre alt. Und ich mache vorneweg den Bogen auf. Er gilt als der Vater der modernen Mission. Ja, deswegen William Carey, deswegen habe ich ihn ausgewählt. Sein Vater war Kirchenangestellter und so hatte er früh Kontakt zu Kirchen, besuchte die Kirche, kannte die Bibel so, aber er war kein entschiedener Christ als junger Mann. Dann aber hat er eine Schuhmacherlehre angefangen. Und so als Schuhmacher arbeitet man. Aber über seinen Vater ging er weiter in eine Gemeinde. Es war damals eine Baptistengemeinde. Das ist sozusagen eine Freikirche, die einfach auch das Thema Taufe nochmal ins Zentrum gestellt hat und gesagt hat, hey, es gibt eine Bekenntnistaufe, keine Kindertaufe, keine Taufe, weil man klein ist, sondern weil man zu Gott sich bekennt. Und dort in dieser Gemeinde hat er zum ersten Mal erlebt, was es heißt, einen persönlichen Glauben zu diesem Jesus zu haben. Nicht eine Ferne, nicht eine Tradition. Er hat gesehen, dass diese Gemeinde die Bibel als höchste Autorität in den Händen hält und sagt, Gott leitet ein Leben an über die Bibel. Das hat ihn zum Staunen gebracht. Und er hörte dort in der Gemeinde Predigten über eine persönliche Bekehrung und über Evangelisation. Und gleichzeitig hatte er aber auch eine Konfliktsituation gehabt, nämlich er hörte Diskussionen darüber, ob Mission wirklich nötig wäre. Und ganz viele Christen zur damaligen Zeit in England haben gesagt, hey, ach was, niemand muss zu irgendwelchen fremden Ländern gehen und irgendwas, das reicht, wenn wir hier Gemeinde bauen. Hier gibt es doch genügend Menschen, die Jesus nicht kennen, lass uns erstmal vor der eigenen Tür kehren. Aber Carey war damit maximal unzufrieden. Er war innerlich aufgebraust und sagte, das kann so nicht sein. Und in seinem Kopf begann so ein Satz, und an den erinnern wir uns, wenn wir an William Carey denken. Er sagte, erwarte Großes von Gott und wage Großes für Gott. Plötzlich wurde sein Glaube aktiv. Auslöser war, dass er sich mit der Bibel beschäftigt hat. Er hat angefangen zu lesen, drin zu schmökern, zu studieren, anzumerken und zu sagen, da stand was und dort was. Und er kommt an diesem Missionsbefehl nicht mehr vorbei aus Matthäus 28. Jeder kennt ihn hier, ich brauche ihn nicht laut sagen. Und Carey fragte, wenn das wirklich gilt, warum geht da niemand raus? Warum geht da niemand raus? Ich verstehe es nicht. Warum konzentriert sich die Kirche immer nur auf sich selber und sie ist hier und geht nicht raus zu den Menschen, die das Evangelium brauchen? Ich blick das nicht. Das steht, geht hin in alle Welt. Lehrt sie halten. Und er wurde innerlich einfach überzeugt davon, dass dieser Missionsauftrag eine Pflicht ist für uns Christen. Und dass dieser Glaube, die gute Botschaft, weltweit verbreitet werden darf und soll. Was hat also diesen Carey bewogen, dahin zu kommen? Er sagte, das muss sich ändern. Wer erinnert sich an die letzte Predigt von Peter letzte Woche? Abschlussfolie, was stand da? Peter. Kann sich keiner mehr erinnern, letzte Folie von letzten Woche? Nehemiah, Zeit der Erneuerung. Bist du bereit? War die letzte Folie. Könnt ihr euch jetzt dran erinnern? Letzte Folie. Bist du bereit? Und William sagte, nee, das muss ich ändern. Ich will jetzt handeln. Ich will jetzt handeln. Und dann, 1792, war eine Pastorenversammlung der Baptisten und dort hielt er eine Rede und sagte, wir müssen Missionare in die ganze Welt hinausschicken. Wir müssen das tun. Wir dürfen nicht warten, sondern wir müssen jetzt handeln. Blöd war nur, der ganze Club hat ihn eingebremst. Alle, die dabei waren, haben gesagt, nee, lass mal lieber. Vor deiner eigenen Tür kehren, das reicht dann schon. Aber der Entschluss von Kerry war gefasst. Und er macht sich auf aus England, wahrscheinlich den Schiffsweg außenrum, Suezkanal gab es nicht, bis nach Indien, Nähe von Kalkutta, heute Semipore, am Schluss war er dort. Und hat das gemacht gegen die Widerstände aus seiner Kirche, hat es gemacht ohne finanzielle Unterstützung. Und das Leben anfangs, könnt ihr euch vorstellen, war brutal hart. Armut, Krankheiten, kulturelle und sprachliche Barrieren schränkten einfach seinen missionarischen Dienst ein. Der konnte gar nicht ran an die Leute. Und zeitweise konnte er sozusagen, weil er kein Geld hatte, musste er auch arbeiten. Er hat in so einer Indigo-Fabrik gearbeitet, um seine Familie zu ernähren. Oh, erinnert mich an Ramesh. 400 Jahre später. Der gleiche Gott, der gleiche Mensch. Der gleiche Gläubige. Der gleiche, der alles stehen lässt und losläuft. Und sagt, das muss sich ändern. Bist du bereit? Dann, später zog er um in diesen Ort Serampore und hat dort mit anderen Missionaren zusammengearbeitet. Und das ist die sunny side of life, das ist die gute Seite im Leben. Der hat dort so viel bewirkt in seinem Leben, bis er mit 73 starb. Mit den anderen Missionaren zusammen hat er die Bibel in über 30 Sprachen und Dialekte übersetzt. Stellt euch das damals vor. Das machst du nicht auf dem Computer und mit AI, sondern das machst du, indem du die Sprache lernst, sie verstehst. Manfred, du bist da, du weißt, was Übersetzen heißt. Du musst die Sprache, die Kultur lernen, den Zusammenhang, den zeitgenössischen Sinn des Wortes und dann übersetzen, damit die Empfängerschaft auch das Richtige versteht. Über 30 Sprachen und Dialekte. Damals, ihr erinnert euch, Luther konnte das Evangelium verbreiten, weil es den Druck gab. Und er hat in Asien dort Druckereien aufgebaut. Das waren die bedeutendsten Druckereien. Und was hat er gedruckt? Bibeln, christliche Schriften. Wie genial. Was hat er noch gemacht? Er hat sich auch um die Menschen dort gekümmert. Es gab dieses Serampore College, das gibt es übrigens heute noch. Das hat er mitgegründet. Und sagte, wenn sie nicht lesen können, dann können sie auch keine Bibel lesen. Und er hat sich auch um die Menschen vor Ort gekümmert. In Indien gibt es so eine Art Witwenverbrennung, einfach als Beispiel, die sozusagen in den ihrer Kulturwelt über, also verbrennt man sie weg. Und hat sich dagegen gewehrt, hat sich dagegen eingesetzt, gesagt, das dürft ihr nicht machen. Das ist Leben, was Gott schenkt. Ist das nicht fantastisch? Das hat er gemacht. Was hat er gemacht? Der war Lehrling vom Schuhmacher, hat sich um die Bibel gekümmert und gesagt, ich bin bereit, es muss sich ändern, ich gehe. Aber sein Leben war leider nicht nur sunny side of life, war nicht nur schön. Er durfte auch einiges ertragen. Jetzt wird es spannend. Neben dem, dass früh seine Kinder starben, hatte er seine erste Frau Dorothy. Und für Dorothy war es nicht so ganz klar, dass man nach Indien ausreist. Sie wollte eigentlich lieber in England bleiben. Aber am Schluss ist sie mitgegangen, weil sie sagte, sie will nicht, dass die Familie zerrissen wird. Vielleicht kennt ihr Geschichten aus der damaligen Zeit von Missionars-Ehepaaren, wo das so war. Der Missionar war irgendwo in China oder in Afrika oder in Patagonien und die Frau blieb zu Hause, für die nächsten 20 Jahre nicht gesehen. Aber sie sagte, okay, ich gehe mit. Aber dann ging es auch so ein bisschen los. Das ungewohnte Klima, Die Krankheiten, die finanziellen Sorgen und die Isolation von der Heimat haben Dorothy wirklich an ihre Traglast gebracht. Sie hat das nicht ausgehalten. Sie wurde krank darunter. Sie wurde so krank und so psychisch belastet, dass sogar sein Dienst darunter litt. Klar, weil er muss sich um zwei Baustellen jetzt kümmern. Zu Hause, um die Frau und gleichzeitig hat er diesen Wunsch, ich bin bereit, Jesus, ich möchte für dich arbeiten. Und er hat beides ertragen. Er wollte einfach seiner Berufung folgen, musste aber mit dieser familiären Situation irgendwie umgehen. Das ist hart. Was war seine Reaktion? Ich lasse das, ich lasse sie. Nein, er blieb bei ihr und er blieb bei seiner Berufung. Macht das Spaß? Wünsche ich mir das? Wünsche ich das dir, dass du so ein Leben hast? Nee. Aber er hat es gemacht. Er blieb treu. Treu der Ehe, die er vor Gott geschlossen hat und treu gegenüber Gott, dem Bund, den er geschlossen hat, als er sich hat taufen lassen. Dorothy starb 1807 nach langem Leiden. Und für Carrie war das ein tiefer Einschnitt. Das war eine Mischung aus Trauer, maßloser Erschöpfung und vielleicht auch Erleichterung, dass jetzt mal die Baustelle vielleicht im Moment ruht. Aber gleichzeitig möchte ich in den Raum stellen, er hat, ich war nicht dabei, aber so schreibt man, sie nicht losgelassen, hat sich wirklich um sie gekümmert bis zum letzten Tag. Tragen. Für Gott. Was zeigt das? Ein Einsatz für Gott ist nicht nur Heldengeschichte, ist nicht nur Sunnyside, sondern auch geprägt von Leid und Konflikten und persönlichen Opfern. Carrie war kein Held, sondern ein Mensch wie du oder ich oder der Ramesh oder der Coco oder Nathanael oder die Sarah oder der David oder die Familie Federolf. Ein einfacher Mensch, kein Held, mit ganz normalen Problemen wie du und ich. 1807 begann ein neuer Abschnitt nach dem Tod von Dorothy. Da hat er eben erneut geheiratet, die Charlotte Rumor. Und die war ganz anders. Die war total aktiv, die hat ihn unterstützt, die haben zusammengearbeitet, es war ein Team. Sie war auch intellektuell begabt und konnte helfen bei all seinen Aufgaben und hat sich ans Leben in Indien super angepasst. Und so intensivierte sich auch das Thema Bibelübersetzung, die Druckereien wurden weiter ausgebaut und das alles lief dann mit dieser Charlotte, auch dieses Serapore College, was es heute noch gibt, wurde mit ihr zusammen aufgebaut. Und Charlotte war ein fester Anker in seinem Leben plötzlich. Stellt euch vor, wie cool das ist. Du hast lange Zeit gelitten und dann sagst du, oh Gott, du bist ein Versorgergott, danke, du schenkst mir eine Frau, mit der geht's jetzt. Jetzt können wir zusammen Dienst tun. Blöd ist nur, sie starb zu früh. Auch die zweite Frau starb zu früh. Nach langer Krankheit 1821 starb sie. Das wäre ein schwerer Schlag für Carrie. Das waren seine persönlichen Dinge. Ich habe vorhin gesagt, damals gab es keinen Computer, keine Speichersteine, damals gab es Papier zum Schreiben. 1812, dort wo er war, wo er gearbeitet hat, in dem Gebäude, brach ein Brand aus. Alle Manuskripte vernichtet. Alles weggebrannt. Du hast keine Safe-Kopie bei der Commerzbank unten im Keller, wo es nicht versichert ist, wenn eingebrochen wird. Das gibt es nur in dem Gebäude, nur das Geschriebene. Und du hast nächtelang mit Kerzenlicht geschrieben, 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 geschrieben. Und dann kommt ein Feuer und du fragst, Herr, was soll das? Mache ich nicht Dienst für dich? Ist das ein Witz? Was soll das? Ich opfer mein ganzes Leben tagsüber für meine Frau, nachtweise schreibe ich und dann lässt du den Brand zu? Was soll das? Aber seine Reaktion war anders. Er sagte sinngemäß, Achtung, Der Verlust ist groß, aber wir dürfen nicht entmutigt sein. Gott hat seine Gründe. Und schon kurz danach begann er von vorne alles wieder aufzuarbeiten, was da verloren ging. Was aus der Katastrophe entstand? Die Übersetzungen wurden neu erstellt, seine Arbeit wuchs. Und sein Satz, erwarte Großes von Gott und wage Großes für Gott, prägte sein Leben weiter. Carrie starb am Ende, so wie jeder von uns. Auch die Sylvia starb, auch wir werden sterben, außer Jesus kommt bald wieder. Was meint ihr, was war ihm wichtig, dass auf seinem Grabstein steht? Das war sein Leben. Sunnyside, ihr könnt es nicht lesen, sehe ich gerade eben, ist viel zu hell. Viele gute Dinge gemacht, Bibelübersetzungen. Das war die schwere Seite seines Lebens. Widerstand seiner Geschwister, mach das nicht, geh nicht nach Indien, das brauchen die nicht. Die Kinder sind gestorben, seine erste Frau war krank, dann gestorben, die zweite Frau zu früh gestorben und das Feuer hat die komplette Arbeit einfach vernichtet. Das war sein Leben. Was steht auf seinem Grabstein? Was meint ihr? Stand auf seinem Grabstein, so ist überliefert. Ein elender, armer und hilfloser Wurm, in deine gütigen Arme falle ich. Könnt ihr euch das Gottesbild vorstellen, was da ist? Kein Vorwurf, kein Aufzählen, was er Tolles alles geleistet hat. Nichts. Sondern Herr, du hast deine Gründe. Ich bin bereit, ich will und ich dien dir. Und du entscheidest, wenn ich gehe. Und wenn ich gehe, gehe ich nicht weit. Ich falle in deine Arme, in deine gütigen Arme. Du nimmst mich so auf, wie ich bin. Aus dem Leben von William Carey begründet sich diese moderne Mission, nämlich, dass Menschen Gesellschaften gründen, Missionare dorthin schicken, die wirklich Kultur und Sprache erlernen und dort Dienst tun mit den Menschen vor Ort und nicht so aus der Ferne aufdoktriniert, du musst die englische Bibel lesen, sondern rein in das Volk, in die Nation, wo man hinkommt. Mit ihm kam das Thema Fokus eben auf Sprachen und Übersetzungen. Heute noch, diese Wycliffe Bibelübersetzergesellschaft, ja, ist im Prinzip darauf, auf dieser Tradition gegründet. Und auch dieser ganzheitliche Missionsansatz, dass man nicht nur predigt und sagt, dann gehe ich weiter, sondern dass man sich für die Menschen auch bemüht, dass sie geschult werden, dass sie die Bibel selber lesen können, dass sich die Gesellschaft ändert dort. Ich habe das vorhin erzählt mit der Witwenverbrennung. All das hat William Carey mit angeschoben. Und jetzt drängt sich mir die Frage auf, und ich möchte sie mit euch gerne diskutieren, hat es sich gelohnt? Hat es sich gelohnt? Nächtelang rumzusitzen und dort zu arbeiten mit Kerzenlicht. Hier die Mission, da die Arbeit, da die Frau, die krank ist. Hätte er nicht einfach in England bleiben können, dort Schuhe machen, fertig, reicht auch. Gott kann ihn ja dort auch gebrauchen. Hat es sich gelohnt? Was denkt ihr? Ich möchte heute mit euch auf einen Punkt so ein bisschen rauskommen. Und zwar, ihr selber dient Gott. Das weiß ich, das wisst ihr. Ihr tut Gutes im Namen Jesu. Und manchmal sitzt du abends zu Hause und fragst dich, hat es sich gelohnt? Ich habe jetzt wieder meine Kinder sitzen lassen. Meine Frau ist jetzt nicht da. Also es gab eine Zeit bei Lifebase. Das sage ich jetzt aber nicht wegen mir, sondern damit ihr hört, dass ich auch Probleme in meinem Leben habe. Es gab eine Zeit bei Lifebase, da gab es keine Jugendleiter so. Aber die Jugend war so, die einen waren zu jung, die anderen waren zu alt. Und beide zusammenpacken geht nicht. Nur dann habe ich einfach Samstagabend die einen getroffen und Sonntagabend die anderen. Und das einfach über 1,5, 2 Jahre lang. Glaubt ihr, meine Frau war glücklich, dass jedes Wochenende ich eigentlich nicht da war? Hat es sich gelohnt? Hat es sich gelohnt? Wir nähern uns der Sache langsam. Ich sage es laut, dass es übers Mikrofon an alle durchdringt. Die Franzi sagt, das sehen wir oft nicht. Wir sehen das oft nicht. Ich möchte sogar unseren Blick noch ein bisschen weiter richten. Diese Frage nach Lohn, gibt es die in der Bibel? Was heißt da? Ja. Gut, der Lohn der Sünde ist der Tod. Jürgen, mit dir gehe ich abends gerne ein Bier trinken, das wird lustig. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Also wo wird noch über Lohn gesprochen?
Der Lohn im Himmel.
Der Lohn im Himmel.
Da, wo keine
Motten, kein Rost und so, genau, ja. Okay, wo wird noch über Lohn gesprochen? Aha, und dann sagt Jesus, da ist keiner, der Mutter, Vater, Haus, Felder verlässt, der nicht hundertfach bekommen wird, die Stelle, genau. Aber das Lustige ist, ich fordere euch heraus, ist irgendeiner dieser Blicke auf Lohn, ist der ins Hier gesetzt? Also lohnt sich das, ist der Blick ins Hier gesetzt? Oder ist der Blick, wenn wir für Gott arbeiten, auf Gott gesetzt? Lohnt sich das? Was passiert, wenn ich meine Lebenssituation bewerte und ins Hier schaue und sage, lohnt sich das? Dann gucke ich mein Kind an und sage, ich könnte mir jetzt nochmal Mathe beibringen oder ich gehe jetzt in die Bibelstunde. Lohnt sich das? Merkt ihr den Unterschied? Ich fange an zu bewerten und ich werde immer scheitern. Immer scheitern. Weil ich es gar nicht weiß, ob es sich lohnt. Ich kann es gar nicht bewerten. Niemand kann das. Wir sehen das gar nicht und Verzeihung, wir kapieren es auch gar nicht. Aber wenn in deinem Herzen eine Berufung ist, wenn in deinem Herzen die Überzeugtheit ist, dass das dein Dienst für Gott ist, dann bitte ich dich, dann möchte ich dich ermuntern, bleib dran, tu diesen Dienst für den Herrn. Und erwarte von diesem Versorgergott, dass er Großes tut. Und wage Großes für ihn. Und bleib dran und staune, was passiert. Lauf nicht weg und tu nicht klein beigeben. Ich möchte doch noch, weil es mir wichtig ist, einen Blick in die Bibel werfen. Das sind die Verse, die ich euch in die App reingegeben habe. Und ich weiß, den Zusammenhang dort, der ist ein klein wenig fokussierter, nämlich darum, Paulus streitet mit den Korinthern, eine Gemeinde in Korinth, er ist weit weg, er hat sich schon mal angeschrieben, sie hören nicht. Und jetzt streitet er wieder und wird jetzt sehr ironisch in seiner Ansprache an diese Gemeinde in Korinth. Und er sagt, ihr seid ja so 8 tolle Christen. Ihr seid ja so Superhelden. Weil so wie ihr denkt, holt ihr euch nur das Beste aus dem Glaubensleben raus und die Schwierigkeiten lasst ihr gerne weg. Aber als echter Diener Gottes zeigt sich Salz und Licht darin, dass ich auch für Jesus leide, dass ich für Jesus trage und dass ich für Jesus beides tue, meine Frau pflegen und den Dienst. Meine Kinder erziehen und die Jugendstunde halten. Ich tue beides. Und das lese ich euch kurz vor. Wir stehen als Narren da, da spricht der Paulus von sich und den anderen Aposteln, die in Rundreisen das Evangelium den Menschen gebracht haben. Achtung, warum? Weil wir mit Christus verbunden sind. Weil wir Jesus Nachfolger sind, weil wir den Lohn bei ihm suchen und nicht bei den Menschen, sonst würden wir ganz anders handeln. Aber ihr seid, jetzt wird es ironisch, durch Christus so klug und wir sind schwach. Ihr natürlich stark, ihr seid berühmt und wir sind verachtet. Meint ihr nicht, Carrie hat hier und da mal so einen Satz gehört wie, hey, kümmere dich doch um deine Frau statt um die Bibelübersetzung, guck mal, wer da ist. Hörst du das manchmal für deinen Dienst? Bei uns in der Arbeit, wenn ich Montag, Dienstag reinkomme, wir zusammen essen gehen, was hast du am Wochenende gemacht? Nur, ich war Samstag in der Gemeinde, ich habe mit der Baumaschine dort irgendwie rumgearbeitet. Hä, schon wieder? Ja. Und was hast du dieses Wochenende gemacht? Predigt vorbereitet. Tust du nicht irgendwie so Ausflug oder so machen? Nö. Verstehe nicht. So wichtig? Ja. Bis zu diesem Augenblick leiden wir Hunger und Durst und haben nicht genügend anzuziehen. Silvia, Ramesh, Federolf, auch Carrie, auch einer von uns hier. Wir werden misshandelt und haben nirgendwo ein Zuhause. Wenn man uns beleidigt, dann segnen wir. Wir plagen uns ab, um mit den eigenen Händen das tägliche Brot zu verdienen. Carrie war in Indien, lebte nicht von Spenden, sondern ging einfach in so eine Firma, hat gearbeitet. Wenn wir beschimpft werden, segnen wir die Leute. Wenn man uns verfolgt, halten wir still aus. Beleidigt man uns, antworten wir freundlich. Bis jetzt sind wir für die ganze Welt wie der letzte Dreck geworden. Ein Abschaum für alle. Der Abschnitt geht weiter. Wer es weiß, wenn ich hier predige, ich lade jeden ein, dass wir uns noch mal eine Woche über das Thema unterhalten. Die folgenden Kapitel zeigen immer wieder neu, dass Paulus sagt, der Lohn ist nicht hier. Die Motivation, warum ich das tue, ist nicht, weil ich sehe, wie es den Leuten besser geht, sondern weil ich Jesus treu nachfolgen will. Es geht an Jesu Kreuz nichts vorbei. Das ist der Ursprung, die Quelle seiner Motivation. Frage für Paulus, ihr wisst es, wie viele Reisen hat er gemacht? Wie viele Reisen hat er gemacht durchs Mittelmeer? Weiß es jemand? 3, 3,5, je nachdem, wie man zählt, hat er gemacht. Am Ende landet er in Rom und man spekuliert, dass er dort gestorben ist, in Rom. Hat es sich gelohnt für ihn, das so zu machen? Hat es sich gelohnt? Bitte? Jein? Ja, sagt einer. Anna? Ja, ich sag's laut. Anna sagt, was die Leute über ihn erzählt haben, nein, da ist er ein Idiot, weil er sein Leben so verspendet hat, vergeudet hat. So schlecht gelebt hat, er hätte doch besser leben können. Aber vor Gott hat es sich gelohnt. Und ich lade euch von ganzem Herzen ein, dass wir dranbleiben, dass wir unseren Blick und unsere Frage am Abend, hat sich das gelohnt, nicht im Diesseits lassen, sondern dass wir wie Paulus sagen können, weil wir mit Christus verbunden sind, das ist der Grund, warum ich diene. Das ist der Grund, warum ich mich aufmache und nochmal nachts um 10 die Kerze anzünde und anfange, die Bibelübersetzung weiterzuschreiben. Es ist nicht der Grund, wie soll ich sagen, dass ich dem anderen etwas besser tue? Auch, aber das ist das Symptom. Der Ursprung ist, dass wir Jesus nachfolgen, ihm treu dienen wollen, ihm die Ehre geben wollen. Und das lade ich euch ein, bitte ich euch mit der Geschichte von William Carey, dass wir das so tun. Ich lese jetzt diesen Vers vor, den die Elfriede angesprochen hat. Matthäus 19 heißt es, und jeder, der um meines Namens willen Häuser, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker zurücklässt, wird alles hundertfach wiederbekommen und wird das ewige Leben erhalten. Das ist der Lohn, auf den wir hoffen. Das ist der Lohn, auf den wir schauen. Wir freuen uns für jeden, der sich bekehrt. Hey, das ist für mich, ich heule jedes Mal, wenn sich einer bekehrt. Das ist Wahnsinn. Wunderbar. Ich heule bei Taufen. Ich freue mich, weil Wunderbares geschieht. Aber mein Lohn ist noch viel größer im Himmel. Auf den hoffe ich. Deswegen arbeite ich für Jesus und ich lade dich ein. Bleib dran. Mach weiter für Jesus. Mach's wie Carrie. Bleib dran. Wir beten. Herr Jesus Christus, du siehst, wo wir uns einsetzen. Du siehst, wo wir uns mühen. Und du siehst, dass wir mit unseren Händen und unserer Mühe eigentlich nichts für dich richten können, Herr. wenn du nicht auffüllst unser Glas, ist das alles zu wenig. Herr, und ich danke dir dennoch, dass du sagst, du willst dein Reich mit uns bauen. Wir wollen das tun. Wir wollen dich bekennen. Wir wollen laut sein. Wir wollen Licht sein. Wir wollen Salz sein. Die Leute sollen an uns sehen, Herr, dass wir sagen, ich bin bereit. Ich will dir nachfolgen. Gib uns Mut, dran zu bleiben. Gib uns Ausharren und Geduld zu tragen, Herr, weil du uns prüfst. Gib uns Freude, Herr, über die Kleinigkeiten, wo du Erfolge hier und sichtbare Erfolge schenkst, Herr. Und lass uns jeden Tag neu aus deiner Abhängigkeit leben. Du gibst, Herr, du bist Versorger, Gott. Du zählst die Haare auf dem Kopf. Du weißt, was uns fehlt, du gibst. Und so möchte ich hoffen auf dich, Herr, dass du das genau weißt, den genauen Plan hast, Herr, und wir darin leben dürfen. Hilf uns, Herr, dass wir das jeden Tag neu entdecken und darin unseren Segen in dir erleben, Herr. Amen.